Weißt du, also wenn wir heutzutage so rumfahren, verlässt man sich ja fast schon blind auf sein GPS, oder?
Oh ja, absolut. Wer liest heute noch Karten?
Eben. Du tippst dein Ziel ein, folgst einfach dieser kleinen blauen Linie auf dem Display und vertraust hundertprozentig darauf, dass sie dich genau dorthin bringt, wo du hin willst.
Mhm.
Das ist extrem bequem und gibt einem, naja, dieses beruhigende Gefühl von totaler Kontrolle über den eigenen Weg.
Bis zu dem Moment, ja, in dem die Straße dann plötzlich abrupt endet.
Oh ja.
Du stehst vor einer Klippe und dir wird schlagartig klar, dass das System, dem du da deine ganze Sicherheit anvertraut hast, dich völlig in die Irre geführt hat.
Und genau in dieser Millisekunde zerplatzt diese ganze Illusion der Kontrolle.
Richtig.
Und dieser schmerzhafte Moment, dieses plötzliche Aufwachen, das ist eigentlich der absolute Kern der Jesaja Kapitel 17 und 18, die wir uns in unserer heutigen tiefgehenden Betrachtung vornehmen.
Genau, basierend auf der Vorlesung von Dr. John Oswald.
Richtig. Wir analysieren heute, was passiert, wenn Nationen oder auch wir als Individuen aus purer Panik heraus auf die völlig falschen Mächte vertrauen.
Mhm.
Und unsere Mission für diesen Deep Dive ist es, mal aufzudröseln, warum das Streben nach Kontrolle oft einfach nur eine Fata Morgana ist. Also lass uns direkt in dieses antike geopolitische Schachbrett einsteigen.
Sehr gerne. Wenn wir uns die Kapitel 7 bis 39 in Jesaja ansehen, dann kreisen die unaufhörlich um diesen einen gewaltigen Begriff, nämlich Vertrauen.
Vertrauen, ja.
Wir haben da König Ahas von Juda, ein Mann, der die theologische Geschichte seines Volkes eigentlich in- und auswendig kennt.
Aber er wendet sie nicht an, oder?
Genau. In einer massiven Krise weigert er sich, auf Gott zu vertrauen. Stattdessen betreibt er knallharte Realpolitik.
Was aus einer rein weltlichen Perspektive ja vielleicht sogar irgendwie nachvollziehbar ist. Ich meine, der Typ stand massiv unter Druck.
Absolut. Seine nördlichen Nachbarn, also das Nordreich Israel und Syrien, die haben eine Koalition gebildet.
Mhm.
Und die bedrohen Juda jetzt existenziell. Sie wollen Ahas zwingen, sich ihrem anti-assyrischen Bündnis anzuschließen. Er ist völlig in die Enge getrieben.
Und dann schaut er sich die militärischen Wahrscheinlichkeiten an und trifft diese strategische Entscheidung, die rückblickend einfach nur fatal ist. Er ruft ausgerechnet die ultimative Supermacht, also Assyrien, zu Hilfe.
Ja, und Dr. Oswald bringt das hier mit einer, wie ich finde, fantastischen Analogie auf den Punkt.
Oh ja, die Maus-Analogie. Es ist so gut. Er vergleicht es mit drei Mäusen, die sich in einem brutalen Überlebenskampf befinden, ne?
Genau.
Und um den Kampf gegen die anderen beiden zu gewinnen, kommt eine Maus auf die absolut brillante Idee, die Katze als Söldner anzuheuern.
Was natürlich völlig absurd ist.
Ja.
Man muss echt kein Experte für internationale Beziehungen sein, um zu kapieren, dass die Katze am Ende nicht nur die Feinde frisst, sondern, naja, den Auftraggeber gleich als Dessert mitnimmt.
Richtig. Weil Assyrien war ja nicht einfach nur ein netter großer Nachbar.
Nee.
Das war eine imperialistische Expansionsmaschine. Und Jesaja entlarvt genau diese Kurzsichtigkeit. Was hier strukturell in Kapitel 17 extrem faszinierend ist.
Dass er Damaskus und Ephraim zusammenwirft, meinst du? Ganz genau. Jesaja beginnt mit einer echt scharfen Gerichtsansage gegen Damaskus, also Syrien. Aber innerhalb von nur zwei Versen springt er plötzlich zu Ephraim, also dem Nordreich Israel.
Er wirft beide quasi in denselben prophetischen Topf. Das hat mich beim Lesen auch erstmal total stutzig gemacht.
Es wirkt im ersten Moment unlogisch, ja?
Aber wenn man sich die politische Landschaft anschaut, ergibt das total Sinn. Juda war extrem hin und her gerissen. Einerseits diese schiere Panik vor Israel und Syrien, weil deren Armeen quasi schon am Vorgarten standen.
Die Bedrohung war akut.
Andererseits gab es aber gerade bei Israel diese tiefe Versuchung, ihnen am Ende doch zu vertrauen. Es war ja das Brudervolk, man teilte Jahrhunderte an Geschichte. So nach dem Motto, wenn's hart auf hart kommt, halten wir doch zusammen.
Ja, aber Jesaja zerschlägt halt beide Reaktionen komplett. Er sagt unmissverständlich, weder panische Furcht noch dieses nostalgische Vertrauen sind hier rationale Optionen.
Warum?
Weil sowohl Syrien als auch Israel in den Augen Gottes und der Geschichte, naja, bereits wandelnde Leichen sind.
Kraft formuliert.
Aber so ist es. Sich an sie zu binden oder sich von ihnen terrorisieren zu lassen, das bedeutet einfach, sich an ein sinkendes Schiff zu ketten. Wenn du der Katze vertraust oder dich mit todgeweihten Mächten verbündest, folgt unweigerlich die eigene Zerstörung.
Und wenn dann alles zusammenbricht, bleibt nichts als Verwüstung. Oswald geht hier ja sehr detailliert auf die Bildsprache aus Jesaja 17 ein. Da geht es um den Moment nach der Zerstörung. Das Land wird mit einem restlos abgeernteten Feld verglichen.
Ein Bild, das so eine totale wirtschaftliche und auch gesellschaftliche Entkernung beschreibt. Olivenbaums in den Versen 4 bis 6. Stell dir vor, nach der Ernte, die Arbeiter haben die Äste mit Stöcken durchgeschlagen.
Und alles fällt runter.
Genau. Und was bleibt übrig? Vielleicht ganz oben, auf dem allerhöchsten, dünnsten Ast, hängen noch so 2, 3 Oliven, die einfach niemand erreichen konnte.
Das ist dieses theologische Prinzip des Überrests, oder?
Richtig. Der stolze Reichtum einer ganzen Nation wird auf ein kaum sichtbares Minimum reduziert. Nichts bleibt übrig.
Aber dieser absolute Tiefpunkt, wenn die ganze Kontrollblase brutal platzt, das erzwingt ja auch einen radikalen Realitätscheck, ne?
Absolut.
In den Versen 7 und 8 steht, dass die Menschen durch diesen massiven Verlust auf einmal aufwachen. Sie hören endlich auf, ihre selbstgebauten Altäre anzustarren und blicken stattdessen wieder auf ihren Schöpfer.
Ja.
Und da müssen wir mal kurz tiefer graben. Ich finde das so spannend. Warum ist unsere Standardeinstellung als Menschen eigentlich so, dass wir uns so krampfhaft an Dinge klammern, die wir selbst gemacht haben? Ob das nun ein antiker Holzgötze ist oder heute vielleicht unsere Karriere, eine politische Ideologie oder auch künstliche Intelligenz. Warum vertrauen wir dem Eigenbau mehr als allem anderen? Geht es da letztlich nur um diese Illusion von Kontrolle?
Ganz genau darum geht es. Das Selbstgemachte gibt uns das Gefühl von Vorhersehbarkeit. Ein System, das du gebaut hast, kannst du steuern. Denkst du zumindest.
Ja, klar. Man zieht einen Hebel und erwartet ein bestimmtes Ergebnis.
Richtig. Ein transzendenter Schöpfer entzieht sich aber dieser Kontrolle völlig. Und Dr. Oswald baut hier ein wirklich faszinierendes Konzept auf. Er ordnet das theologisch so ein, dass er die materialistische Weltsicht der theozentrischen gegenüberstellt.
Okay, was heißt das konkret?
Naja, wenn das Universum für dich ein geschlossenes System aus Materie und Zufall ist, dann gibt es nichts außerhalb von uns.
Wir sind quasi die obersten Bosse im Universum.
Exakt. Wir Menschen wären dann die höchste Instanz der Realität.
Und wenn wir die höchste Instanz sind, ist es logisch, dass wir nur unseren eigenen Werken vertrauen. Wir beten dann praktisch unsere eigene Leistungsfähigkeit an.
Und genau da ist der Haken. Ein selbstgemachter Götze verlangt von dir keine moralische Veränderung. Er verlangt nur eine Transaktion. Du opferst was, du kriegst was. Ein purer Vertrag.
Wie bei einem Automaten. Münze rein, Cola raus.
Genau. Aber ein Gott, der außerhalb des Systems steht, der es erschaffen hat, der verlangt das Aufgeben der eigenen Autonomie. Wenn dann Tragödien eintreten, wenn der Wohlstand wegbricht, wenn der Olivenbaum kahlgeschlagen ist, dann kollabiert diese Illusion. Diese brutal heilsamen Momente zwingen die Menschen zurück in die Realität, dass ihre Hände sie nicht vor den echten Stürmen retten können.
Das ist der Moment, in dem die Maske fällt. Und der Text sagt, dann beginnen die Menschen, sich wieder an Gott zu erinnern. Aber hier müssen wir, glaube ich, echt aufpassen. Unser modernes Konzept von Erinnerung greift da völlig ins Leere, oder?
Oh ja, massiv. Für uns im Westen ist Erinnern heute ein rein kognitiver Vorgang.
Ja, ich erinnere mich, dass ich noch Milch kaufen muss. Eine reine Datei im Kopf.
Genau. Aber im hebräischen Denken der Antike gibt es diese künstliche Trennung zwischen Intellekt und Aktion überhaupt nicht. Das Konzept des Erinnerns, Zakar, ist untrennbar mit der Handlung verbunden. Denken und Handeln sind eins.
Also wenn ich mich an Gott erinnere, zwingt mich das quasi physikalisch, auch nach ihm zu handeln.
Richtig. Sich an Gott zu erinnern, bedeutet schlichtweg zu gehorchen. Und im Umkehrschluss, Gott zu vergessen, bedeutet ungehorsam zu sein.
Das heißt, wenn mein Handeln nicht mit meiner Überzeugung übereinstimmt, habe ich in der Realität vergessen, egal was mein Intellekt sagt.
Exakt. Und das erklärt die Verse 9 bis 11. Die Städte liegen in Trümmern, weil sie durch ihr Handeln bewiesen haben, dass Gott in ihrem Alltag keine Rolle spielt.
Oswald bringt da dieses super Beispiel von Bart Ehrman, ne?
Ja, Bart Ehrman ist ein brillanter Akademiker. Er kennt die biblischen Texte, die Historie, die Grammatik wahrscheinlich besser als die meisten Gläubigen. Er hat alle Fakten.
Aber er entscheidet sich bewusst dagegen.
Er lehnt die Konsequenzen dieser Fakten für sein Leben ab. Im biblischen Sinn ist er das Paradebeispiel für jemanden, der vergessen hat. Sein Wissen wird nicht zur Tat.
Das ist Wahnsinn. Und Oswald nutzt noch ein zweites Bild, das mich echt gepackt hat, diesen Fels in der Wüste. Stell dir vor, du wirst durch eine völlig flache, endlose, sengend heiße Wüste gejagt.
Mhm.
Feinde im Nacken, du bist am Ende. Und plötzlich ragt da ein massiver, 10 Meter hoher Felsen aus dem Sand. Du kletterst hoch, bist in Sicherheit und hast diesen riesigen Schatten vor der tödlichen Sonne. Und der Text sagt jetzt, ihr habt diesen Felsen einfach vergessen. Wie um alles in der Welt kann man so einen Felsen vergessen? Man klettert doch nicht freiwillig wieder runter in die pralle Sonne.
Naja, sie haben nicht vergessen, dass der Fels physisch da ist. Sie haben nur aufgehört, ihn als ihre Zuflucht zu nutzen.
Ah, okay.
Statt oben in Sicherheit zu bleiben, fangen sie an, unten im heißen Sand neue kleine Gärten anzulegen. Mit fremden Pflanzen. In der absurden Hoffnung, dass die ihnen irgendwann Schatten spenden.
Was völlig wahnsinnig ist. Und die Konsequenz ist klar, oder? Die Gärten verdorren am Tag der Ernte. Aus der Saat wird nur Schmerz.
Genau, und hier rammt Oswald das Konzept der göttlichen Bestrafung extrem faszinierend neu.
Ja, das fand ich so spannend. Es ist kein wütender Blitzeschleudergott.
Nein, überhaupt nicht. Es ist keine willkürliche Strafe. Es ist pure Ursache und Wirkung. Oswald nennt das fast eine Art spirituelle Physik. Er vergleicht es mit einer algebraischen Gleichung.
Okay, Algebra, da war ich in der Schule raus, aber erklär mal.
Wenn du eine hochkomplexe Gleichung aufstellst, aber eine fundamentale Variable weglässt, dann ist das Ergebnis falsch, egal wie sehr du dich anstrengst.
Das System kollabiert.
Das ist eine mathematische Notwendigkeit, keine Bestrafung. Wenn du Pflanzen nicht gießt, verdorren sie.
Ja, das macht total Sinn. Aber während das Volk jetzt vor seinen verdorrten Gärten steht und diese harte Lektion lernt, dreht sich die Welt ja gnadenlos weiter. In Kapitel 18 zoomt Jesaja plötzlich raus auf die Makroebene. Die Nationen brüllen, heißt es da. Sie tosen wie ein gewaltiges Meer.
Eine gigantische Einschüchterungskulisse.
Absolut. Und man erwartet jetzt als Leser eigentlich den ganz großen kosmischen Gegenschlag Gottes. Donner und Blitze.
Aber die Reaktion ist völlig antiklimaktisch.
Ja.
Gott weist diese brüllenden Nationen zurecht und sie verwehen einfach wie Spreu im Wind. Abends herrscht noch dieser unglaubliche Terror, am Morgen sind sie einfach weg.
Und in Kapitel 18 geht das ja noch weiter mit dieser Diskrepanz. Da schwirren diese äthiopischen oder ägyptischen Boten aus, rasen in Papyrusbooten um die Welt wie aufgescheuchte Bienen, um Allianzen zu schmieden. Sie machen ultimatives Krisenmanagement.
Und Gott?
Genau. Was macht Gott? Versammelt er seine Engel?
Nein. Er zieht ein Feldzeichen hoch, vielleicht ein messianisches Banner, und dann passiert absolut gar nichts.
Er bleibt einfach still.
Er sagt in Vers 4 quasi, ich werde völlig still sein. Er schaut ruhig von oben zu. Jesaja nutzt da Bilder wie die flimmernde Hitze im Sonnenschein oder den Tau bei der Ernte. Gott demonstriert inmitten dieses Orkans aus Angst und Diplomatie eine völlig reglose Stille.
Und genau hier schlägt Oswald diese Brücke in unsere Zeit, die es echt in sich hat. Er zitiert Yogi Berra. Es ist wie ein Déjà-vu all over again.
Mhm.
Oswald, der sich selbst übrigens als extrem konservativ beschreibt, er sagt ja scherzhaft, er steht rechts von Attila dem Hunnen. Von dem würde man heute erwarten, dass er zum Kulturkampf aufruft, dass er sagt, wir müssen politisch dominieren.
Aber er warnt extrem eindringlich vor genau dem Gegenteil. Er warnt moderne Gläubige davor, dass Kirchen sich in politische Aktionsgruppen verwandeln.
Warum? Was ist die Gefahr?
Weil sie dann exakt so agieren wie die brüllenden Nationen oder die panischen Boten aus dem Text. Sie versuchen, die Welt mit den Methoden der Welt zu retten.
Sie bauen politische Feindbilder auf.
Genau. Oswald sagt, wer das tut, wer Feindbilder aufbaut und dämonisiert, verliert zuerst die Liebe. Und damit die Perspektive.
Er spricht da von diesem Goldstandard, richtig?
Ja, in Anlehnung an den Goldstandard der Wirtschaft. Wenn du die Bindung an einen absoluten, objektiven Wert verlierst, dann wird alles relativ und schwammig.
Das Verrückte ist ja, seine Kritik richtet sich gar nicht primär an die Welt, sondern an die Gläubigen, die in diesem politischen Panikmodus verfallen. Sie wollen das Königreich Gottes mit aggressiven Gesetzen sichern.
Und haben damit Gottes Souveränität eigentlich schon vergessen. Sie vertrauen auf die Katze und nicht auf den Felsen.
Wahnsinn.
Oswald warnt, dass das Aufgeben dieses God-Standards katastrophal ist. Gottes scheinbare Schwäche, seine Stille, ist am Ende unendlich viel mächtiger als diese laute Geschäftigkeit der Politik. Vers 7 verspricht ja, dass genau diese gefürchteten, mächtigen Nationen Gott Tribut bringen werden. Die Stille besiegt den Lärm.
Das ist echt ein gewaltiger Paradigmenwechsel. Wir sind heute von einer fehlerhaften Geopolitik eines Königs, der den Falschen vertraut hat, über die harte Logik der verdorrten Gärten bis zu dieser krassen Lektion über Stille gekommen.
Mhm.
In einer Welt voller brüllender Nationen ist die wahre Stärke nicht, lauter zu schreien als alle anderen.
Nein, sondern in der Gewissheit zu ruhen, dass das System von einer Instanz gehalten wird, die es sich leisten kann, völlig still zu sein.
Genau das. Wenn wir also den Gedanken ernst nehmen, dass Erinnern und Handeln eins sind, dann möchte ich dir jetzt zum Schluss eine Frage stellen. Welchen tiefen Kernwert in deinem eigenen Leben hast du heute durch deine reinen Handlungen völlig vergessen? Und was würde eigentlich passieren, wenn du mal aufhörst, wie so eine aufgescheuchte Biene panisch rumzuschwirren und stattdessen einfach mal stillhältst? Wir hoffen, diese tiefe Analyse hat dir heute einige neue Perspektiven eröffnet. Bis zum nächsten Mal.